Markenaufbau ist wesentlich einfacher geworden. Und zwar tatsächlich über die letzten Jahre hinweg. Und warum das so ist und was es dir da draußen hilft, darum geht's heute. This is Brandon. Brand building, marketing and creative campaigns. Welcome to the show. Auch wenn es immer wieder heißt, und gerade bei meinen Vorträgen erlebe ich das und in persönlichen Gesprächen, dass sich die Leute ganz gerne um einen richtigen Markenaufbau drücken. Es geht ja eher so ein bisschen um die Quick Wins. Wie verkaufe ich schnell? Wie erhöhe ich einfach mein Cashflow und all diese Sachen? Also es wird immer sehr, sehr viel über die Sales-Schiene nachgedacht, über kleine Hacks und Tricks und SEO-Maßnahmen, die sofort wirken. Und der Markenaufbau sehr gerne stiefmütterlich behandelt, weil er doch Arbeit macht. Aber der Markenaufbau ist so dermaßen viel einfacher geworden in den letzten Jahren, dass es eigentlich, also einfacher geht schon fast gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt noch kommen soll, dass es noch einfacher wird. Und zwar, ich kann es jetzt auch mal ganz gut begründen. Ich bin ja relativ lange schon im Geschäft. Also und ich habe gemerkt, die Grundprinzipien sind immer gleich. Warum sollte sich das auch ändern? Diese paar Jahrzehnte, die ich jetzt mitbekommen habe, die sind ein Wimpernschlag im Vergleich zur Evolution unseres menschlichen Gehirns. Das heißt, unsere Gene haben sich überhaupt nicht verändert in den letzten Jahrzehnten oder so minimal, dass das eigentlich völlig egal ist. Das heißt, wie wir ticken, wie eigentlich Werbepsychologie wirkt bei uns, ist völlig gleich. Also die Annahmen, die wir vor 50 Jahren hatten, damals gab es auch so tolle Serien darüber, The Mad Men, diese Werbeagentur aus den 50er Jahren aus New York, wie die gearbeitet haben, das waren natürlich völlig andere Techniken, völlig andere Tools und wie die Anzeigen gestaltet haben und geschaltet, und da gab es kein Internet und solche Sachen und mit Schreibmaschinen gearbeitet und all diese Sachen. Aber die Werbepsychologie, das ist ja das Interessante, die ist gleich geblieben. Die Grundprinzipien sozusagen. Das heißt, und da kann ich jetzt auch aus meiner relativ, ja, so mittellangen Erfahrung zurückblicken. Ich hatte ja 17 Jahre lang eine Agentur oder war auch Mitgesellschafter und Geschäftsführer einer Agentur für Brandbuilding. Wir waren sehr spezialisiert auf Employer Branding. Also wir haben sehr, sehr große Marken betreut im Rahmen des Arbeitgeberauftritts. Und da habe ich schon alles miterlebt. Das heißt, aus den 90er Jahren über die Nullerjahre bis heute eigentlich. Und da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Und da waren natürlich so Brands im Spiel wie BMW und Vodafone, Deutsche Bank, Allianz und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viele große Brands betreut. Und da fragen mich die Leute auch, was hat denn das noch zu tun mit dem Business, was du heute machst? Und witzigerweise hat es sehr, sehr viel miteinander zu tun. Denn damals hatten wir uns ja auch überlegen müssen, wie sprechen wir die Leute an? Damals ging es zum Beispiel beim Employer Branding um, ich sag mal, wie überzeuge ich einen jungen Studenten, dass er Praktikum bei BMW machen soll oder möchte? Oder wie überzeuge ich einen, dass er seine Ausbildung bei der Deutschen Bank anfängt? Oder wie überzeuge ich jemand, dass er vielleicht nach vielen Berufsjahren mal wechselt zu Chibo oder einem anderen Arbeitgeber, der halt vielleicht attraktiver ist für das, was er macht und so weiter? Das heißt, aber ich muss denjenigen ansprechen. Irgendwie muss ich ihn triggern. Und das funktioniert auf einer psychologischen Ebene. Die ist gar nicht so weit weg von dem, wie wenn ich jemand da überzeugen möchte, eine Kaufhandlung durchzuführen. Also das heißt, ich möchte ja immer mit meiner Werbebotschaft ankommen. Und da wird es jetzt spannend, denn da kommen wir zu dem gemeinsamen Nenner, warum das eben sehr, sehr ähnlich ist heute wie damals. Und dann kläre ich natürlich auch auf, warum es so viel einfacher ist heutzutage. Ja, und es gibt nämlich einen Wärter bei uns im Gehirn. Also ich probiere das jetzt mal so unwissenschaftlich wie möglich darzustellen. Das ist nämlich ziemlich interessant, wie das funktioniert eigentlich. Wir erleben da extrem viele Werbebotschaften da draußen. Also ich habe da immer so dieses Bild im Kopf vom Times Square in New York. Alles voll mit blinkenden LEDs und Screens und Leinwänden und Werbetafeln und so weiter und so weiter. Kein Mensch, der auf dem Times Square steht, egal wie lange, wird sich an jede einzelne Werbung erinnern, die er dort gesehen hat. Auch wenn er sie physisch wahrgenommen hat, wird er sich nicht dran erinnern. Das ist auch sinnvoll, denn wir wären ja total überlastet mit Werbebotschaften in unserem Kopf, wenn wir uns an all das erinnern. Das gibt's allerdings ab und zu, also das ist dann aber eher krankhaft, das Autismus, wenn da quasi dieser Filter fehlt. Also wenn man sich quasi an alles erinnern kann, was man gesehen hat, das ist aber auch kein schönes Leben so, also man möchte das gar nicht. Und jetzt ist es so, dass wir da ein Filtersystem haben. Und dieses Filtersystem heißt limbisches System. Das ist eigentlich ein uraltes, im Gehirn verankertes Nervenbündel sozusagen, was letztendlich auch zuständig ist für so Gefühlsgeschichten zum Teil. Und was letztendlich filtert, ist die Botschaft jetzt, die ich da gerade aufnehme durch meine Sinne. Und ich habe mehrere Sinne. Das ist ja nicht nur die Augen, sondern auch also alle Sinne, letztendlich Tastsinn und Gehör und so weiter. Ist das jetzt relevant? Lasse ich das durch in mein Großhirn zur bewussten Verarbeitung oder filter ich das vorher weg? Ist das was eventuell gar nicht von Interesse ist, was eventuell was völlig Bekanntes ist, was dadurch auch unrelevant ist, was ich automatisch schon gespeichert habe, irgendwas, ne? Also das heißt, dieses limbische System filtert aus. Und dieses limbische System, das reagiert blitzschnell. Also das ist so schnell, weil wir, also man muss sich mal vorstellen, wie viele Eindrücke wir so wahrnehmen über alle Sinne pro Sekunde. Das ist so unglaublich viel. Das muss ganz schnell reagieren. Das ist nämlich getrimmt drauf, schnell zu reagieren. Denn es gibt ja durchaus kritische Situationen, wo wir ganz schnell handeln müssen. Und das ist so ein bisschen, ja, Reptilienhirn sagt man da manchmal auch dazu, weil der Mensch früher, wenn er durch den Dschungel gegangen ist, sagen wir, das ist so ein Beispiel, was sehr oft gebracht wird. Der Mensch geht durch den Dschungel und dann kommt der Säbelzahntiger um die Ecke geschossen. Naja, und was macht der Mensch? Der haut blitzschnell ab. Und der haut so schnell ab, dass er gar keine Zeit hatte, drüber nachzudenken, hau ich denn da jetzt ab? Weil wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, dieser Säbelzahntiger, ja, hat er denn schon gefrühstückt? Hat er denn Interesse an mir? Bin ich überhaupt sein Beuteschema oder nicht? Oder hat er mich denn überhaupt gesehen? Keine Ahnung. Wenn ich mir das erstmal alles aktiv, bewusst durchdenke, dann verliere ich wertvolle Sekunden, um abzuhauen. Und da genau spielt das limbische System eine Rolle. Das erschrickt sich. Na, das Erschrecken ist da auch verankert. Und löst den Fluchtreflex aus. Also diese ganzen Reflexe, die sind auch verankert. Und das heißt, diese Information, da ist ein Säbelzahntiger, die kommt erst gar nicht zum Großhirn. Da bin ich schon am Laufen. Und genauso funktioniert die Werbebotschaft auch. Die Werbebotschaft kommt an und das limbische System entscheidet, unrelevant, 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 relevant. Genau, und jetzt ist unsere Aufgabe in der Werbung, auch im Markenaufbau, eben durch das limbische System durchzudringen. Und da tust du dir einfach wesentlich einfacher, wenn du mit einer Marke arbeitest, die eben schon bekannt ist. Die derjenige kennt, weil er sich sagt, okay, habe ich schon mal gesehen, habe ich vielleicht sogar schon ein Produkt gekauft, kenne ich irgendwie, dann ist dieses limbische System wesentlich aufgeschlossener, diese Botschaft durchzulassen, wie wenn es was völlig Unbekanntes ist. Hat man ja auch in zig Tests nachgewiesen, also das ist tatsächlich ein Thema, warum eine starke Marke eben auch, auch durchaus mehr Chance hat, gekauft zu werden, als was völlig Unbekanntes Neues auf dem Markt. Und da wird dann sehr, sehr häufig davon gesprochen, wenn man über das Relevance Set redet und so weiter, von diesen 7 Touchpoints. Also im Schnitt, ob es jetzt wirklich 7 sind, ist auch völlig unrelevant. Es können 3 oder 10 sein. Aber im Schnitt muss ich ungefähr vielleicht 7 Mal mit einer Marke in Berührung gekommen sein, um eine Kaufentscheidung irgendwann mal treffen zu können. Dass ich sage, okay, aus Markengesichtspunkten, also jetzt wird es relevant, jetzt habe ich mir überlegt, habe ich die schon öfters gesehen, jetzt kaufe ich diese Marke und bevorzuge die gegenüber einem anderen Produkt. Also so auf diese 7 Touchpoints muss man kommen. Und jetzt kommt die Auflösung zu dem, was ich eigentlich vorher gesagt habe. Warum ist es jetzt einfacher geworden? Naja, es ist halt wesentlich günstiger und auch einfacher geworden, denn um diese 7 Touchpoints zu generieren, wenn wir jetzt darauf mal schauen, was war denn in den 90er Jahren? Und das habe ich ja voll mitgemacht, diese Phase. Da haben wir auch für die großen Konzerne, wir hatten ja keine Online-Marketing-Möglichkeiten. Also haben wir im ganz normalen Offline-Business Anzeigen geschaltet. Werbung, Image-Anzeigen, Messestände gebaut, Roadshows, an den Unis was gemacht und so weiter und so weiter. Das heißt, um diese 7 Touchpoints zu generieren bei diesem einzelnen Rezipienten, mussten wir sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, sehr viel Budget und eigentlich mit einer großen Gießkanne vorgehen. Mit der großen Gießkanne voll Budget haben wir da wirklich unsere ganze Zielgruppe immer schön bespaßt. In die relevanten Zeitschriften rein, immer schön durchgebucht, 12 Ausgaben im Jahr, zack, gib ihm ein Eintel Seiten rein und so weiter. Es gab Firmen, die haben auch wirklich immer eine ein Eintel, also ein Eintel heißt ganze Seite, eine von eins, in der FAZ am Wochenende geschaltet, im Stellenmarkt oder sowas als Imageanzeige für ihre Firma als Arbeitgeber. Naja, und das muss man sich mal überlegen, was das für Budgets sind mit einem Streuverlust, der enorm ist, also weil ja die garantiert nicht für jeden, der sie gesehen hat oder der die Zeitung kauft, relevant ist, diese Anzeige. Man hat sie aber trotzdem bezahlt, dass sie eben an so viele Leute ausgeteilt wurde. Und um die 7 Touchpoints, weil das war ja dann nur ein Touchpoint, um das 7-mal zu schaffen, Minimum, hat man halt dann Minimum mal 7 Anzeigen schalten müssen. Das war aber noch lange nicht genug. Man hat dann halt mit dem Plakat am Hauptbahnhof flankiert oder auf dem Arbeitsweg oder in der Uni Plakate aufgehängt oder halt dann, wie gesagt, auch auf einer Messe dann mal. Und irgendwann sagten die Rezipienten, ja, das ist interessant. In dem Fall könnte ein interessanter Arbeitgeber sein. Die habe ich jetzt schon in der Zeitschrift gesehen. Dann habe ich sie in der Vorlesung gesehen. Jetzt haben sie hier Messestand. Und überhaupt, jetzt habe ich sie öfters mal gesehen, die sind doch vielleicht doch interessant. Naja, und heutzutage kann ich eben diese 7 Touchpoints als kleine Marke, und da kommt eben kleine Marke mit großer Marke zusammen, mir völlig anders generieren. Denn ich schaffe es ja vielleicht, jemand anzusprechen mit einer, ich sage mir jetzt mal so einen typischen Ablauf, mit einer Facebook-Ad. Na, derjenige sagt, oh, ist interessant, kennt die Marke noch nicht, aber ich muss da halt so ein Köder auswerfen, der interessant ist, zum Beispiel ein Content-Häppchen oder irgendwas Interessantes, ein Bild, ein Video, keine Ahnung was, dann klickt derjenige drauf. Das ist der erste Touchpoint. Kommt auf die Webseite, liest was, registriert sich, was auch immer das Ziel der Facebook-Anzeige war. Ja, soweit so gut, das ist ein Touchpoint, der wird aber noch nicht kaufen. Dann generiere ich den zweiten Touchpoint und der ist bereits wesentlich günstiger als früher. Früher habe ich einfach über den gleichen Kanal mit dem gleichen Budget nochmal ausspielen müssen, Minimum. Heutzutage kann ich eine Retargeting-Kampagne einsetzen. Ja, weil ich das Facebook-Pixel ja auf meiner Webseite hatte. Derjenige ist quasi markiert und dem kann ich retargeten. Das heißt, das nächste Mal sogar, da muss der gar nicht auf Facebook sein, wenn der in Focus Online ist oder im Spiegel oder sonst wo im Internet unterwegs, sieht er auf einmal sogar in der App meine Anzeige. Wie wunderbar ist das denn? Und diese Ausspielung, die kostet mich einen Bruchteil von dem, wie wenn ich die komplette Zielgruppe nochmal targetiert hätte, weil ich ihn ja sehr zielgerichtet erwischen kann. Noch besser, er registriert sich bei mir in irgendeiner Form, ob das jetzt der Messenger-Bot ist, das E-Mail-System, was auch immer. Und da generiere ich weitere Touchpoints. Das heißt, ich kann ihm E-Mails schicken, Messages über den Messenger-Bot und so weiter, bis er seine 7 Touchpoints quasi im Mittel voll hat und dann sagen, okay, und jetzt habe ich hier übrigens noch ein Produkt, das kannst du kaufen. Super. Das heißt, diese 7 Touchpoints waren so dermaßen viel einfacher und günstiger zu generieren wie früher, als wir eben nur diese Massenmedien zur Verfügung hatten und immer wieder mit großen Budgets reingehen mussten, was einfach keinen Sinn machte. Das war übrigens auch so eine Zeit, oder heutzutage immer noch, ich krieg's dauernd auf den Tisch, wollen Sie nicht Werbung machen in unserer tollen Zeitschrift? Wir haben genau Ihre Zielgruppe. Kriege ich dauernd so Mediadaten auf den Tisch. Kennt ihr wahrscheinlich da draußen. Naja, viele sagen dann, oh toll, wenn ich da mal eine Anzeige schalte, da passiert dann richtig was. Ganz ehrlich, da passiert überhaupt nichts. Egal was. Also egal in welchem Bereich, egal in welcher Zeitschrift, es wird nichts passieren. Weil es ist ja nur ein Touchpoint. Ich müsste schon die Zeitschrift durchbuchen das ganze Jahr und dann wird es dann eben doch teuer. Beziehungsweise irgendwie so gut konvertieren, dass die Leute sich wenigstens danach auf meiner Webseite tummeln oder sonst was. Also das heißt, diese 7 Touchpoints online zu generieren, ist wesentlich einfacher. Ich spreche aber auch oft übrigens über Offline-Touchpoints. Wie gesagt, Zeitschrift ist schon ein relevantes Medium und auch Messe und solche Sachen. Das größte Ziel, aber jetzt wird es vielleicht dem einen oder anderen auch klar, ist immer, die Leute online zu bringen und zu konvertieren, zum Beispiel in die E-Mail-Liste. Das ist mein größtes Ziel. Auch wenn ich einen Messeflyer verteile, dann ist immer ein QR-Code drauf und da ist immer ein Lead-Magnet, so nennt man das, ein kostenloses Content-Häppchen. Wenn du jetzt auf die Webseite kommst, dann kriegst du kostenlos nochmal ein PDF oder keine Ahnung was. Also das heißt, ich probiere die immer online zu bekommen, weil ich dann nämlich meine Touchpoints generieren kann danach. So bildlich gesprochen kann man sagen, früher sind wir mit der Gießkanne rausgegangen, heute können wir die gleiche Wassermenge in viele kleine Pipetten füllen und die Leute einzeln beträufeln. Und das Ding ist, dass der einzelne Rezipient Für den macht es im limbischen System, was ich vorher erläutert habe, keinen Unterschied. Ob er jetzt 7-mal mit der Marke in Berührung kommt in großen Medien wie Zeitschrift, Plakat oder sonst was, oder ob er eine Botschaft über E-Mail, Messenger-Bot und sonst wo bekommt. Klar, ist ein bisschen andere Qualität, jeder Kanal und so weiter, aber rein psychologisch, wenn es gut gemacht ist, bekomme ich da meine Touchpoints beim Rezipienten genauso unter, wie wenn er es irgendwie in anderen Medien sieht. Dennoch eine Warnung an dieser Stelle zum Abschluss, es muss gut gemacht sein. Also es hilft nichts zu sagen, auf Teufel komm raus, ich gehe jetzt einfach nur auf Touchpoints, was da viele nämlich machen, so Online-Marketer, die jetzt immer mehr in diese Richtung driften, wir bauen jetzt auch eine Marke und so. Ich beobachte den Markt da sehr intensiv. Es muss gut gemacht sein. Also es hilft alles nichts, wenn ich keine Marke dahinter habe. Also die Marke aufzubauen, und da habe ich sehr, sehr viel Content gerade letztes Jahr auch rausgehauen im Podcast und sogar Videos dazu, kannst du dich mal auf der brandonaut.de Webseite reinlesen. Die Marke von innen heraus aufzubauen, mit einem Markenmodell zum Beispiel, ich habe auch ein Brandonaut Markenmodell mit einem Markenkern und so weiter, ist alles kostenlos auf der Webseite. Das ist schon eine wichtige Grundlage für all dieses Marketing letztendlich, was da draußen stattfindet. Denn wenn die Marke nicht sauber aufgebaut ist, dann nützen mir die ganzen Touchpoints auch nichts, weil ich dann nämlich gar nicht weiß, was ich kommunizieren soll. Nur um einen Touchpoint zu haben, hilft es wenig. Also das ist mein Appell zum Schluss. Wenn du drüber nachdenkst, dir eine Marke aufzubauen, dann ist es doch ein bisschen wichtig, die Marke auch tatsächlich zu definieren und dann sich danach um die Touchpoints Gedanken zu machen. Ja, hier so ein bisschen Inspiration in der Richtung. Ich hoffe mal wieder, es hat Spaß gemacht. Du hast ein bisschen was mitnehmen können. Du kannst es hoffentlich auch umsetzen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.